wo seid ihr profitabel, auch wenn das vielleicht irgendein unbekannterer Channel ist oder Influencer Marketing oder sonstiges.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Writing. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du immer die richtigen Worte für dein Unternehmen in jedem Einsatzbereich findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und für die heutige Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn wir beschäftigen uns ja im Kern mit dem Thema Copywriting und ein Bereich, der da immer wieder auftaucht, ist das Thema E-Commerce. Und genau dafür habe ich mir meinen heutigen Gast eingeladen. Er ist der Gründer von Vitain, einer Marke, die letztendlich für clean Supplements steht. Er ist Experte im Bereich E-Commerce und vor allem ein Experte, wenn es darum geht, hochwertige und nachhaltige Nahrungsergänzungsmittel zu produzieren, zu verkaufen und letztendlich heute bei mir, Philipp Riedel. Herzlich willkommen.
Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Und sehr, sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist und ja, ich freue mich auf das Thema, weil E-Commerce ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, wo einfach auch dann meine Expertise irgendwann aufhört. Aber Philipp, ich habe dich ganz kurz schon eingeführt, ganz kurz schon vorgestellt, aber auch an dich die Frage, die letztendlich jeden meiner Podcast-Gäste erwischt. Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Philipp das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Philipp?
Puh, also privat jetzt an sich, ich habe vor 4,5 oder 5 Jahren jetzt mittlerweile Vitain gegründet. Wir stellen super cleane Supplements her, von Proteinpulvern über Clears, über Riegel, andere Supplements, alles mögliche. Und ich kümmere mich bei uns um die ganzen Operations und Finanzen. Also ich bin jetzt nicht so sehr im Marketing drin wie mein Co-Founder. Ich kümmere mich sozusagen mal die ganzen Strukturen, Prozesse etc., alles was hinten rumläuft, und mache das jetzt auch schon länger. Natürlich am Anfang viel, viel lernen müssen. Mittlerweile weiß ich da deutlich mehr und habe schon viele Prozesse auch aufgebaut bei uns. Würde aber sagen, da liegen auf jeden Fall meine Stärken. So ein bisschen um die Ecke zu denken, Strukturen aufzubauen. Genau.
Ja, das ist ja genau das Thema. Gerade am Anfang von einem Startup bist du ja irgendwie so gefühlt in einer Person einmal alles. Oder beziehungsweise, wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid, dann kann man sich das ja immer noch aufteilen, aber trotzdem macht erfahrungsgemäß jeder irgendwie so alles. Und kleine unbezahlte Empfehlung am Rande, die Produkte von Vitain, ich kann sie auf jeden Fall sehr empfehlen, aus dem eigenen Bedarf heraus oder aus der eigenen Nutzung heraus, sage ich mal so.
Danke dir.
Aber da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum Kernthema oder was den Kernpunkt eurer Marke ausmacht. Weil, ich sag mal, wenn ich an Supplements denke oder wenn ich gerade so in diesem Bereich Nahrungsergänzungsmittel, ist ja mittlerweile auch ein Riesenfeld, was vor 10, 15 Jahren vielleicht noch nicht so war, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber du hast ja mittlerweile wirklich riesige Marken, sei es jetzt More, ESN, die glaube ich alle zusammengehören, dann von Markus Rühl und was weiß ich, wie sie nicht alle heißen. Woher kam dann jetzt die Idee, sag ich mal, zu sagen, wir gründen jetzt ein kleines Startup und wir machen es ja letztendlich mal komplett anders als die Großen, weil das ist halt auch was zumindest, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, für euch gesprochen hat, ihr seid nicht so eklig süß wie die anderen. Also,
ja, auf jeden Fall.
Das finde ich ganz furchtbar, aber das ist ein anderes Thema.
Auf jeden Fall. Also als wir gestartet haben, war More ESN noch gar nicht so groß, muss ich sagen. Also klar, die man kannte, zumindest ESN kannte man schon, More war eher ein bisschen unbekannter. Damals war Rocker, glaube ich, so die größte Supplement-Marke gerade. Und wie kam es dazu? Im Endeffekt eigentlich aus Eigenbedarf. Du sagst es schon, schmeckt viel zu süß. Ich habe früher sehr, sehr viel Whey getrunken, hat mir auch immer ganz gut geschmeckt, aber ich hatte super viel Hautprobleme davon und habe halt immer eine schlechte Haut davon gehabt, unreine Haut etc. Und habe mich dann immer gewundert, woher das kommt. Dann habe ich mich mal eingelesen im Thema und gesehen, dass halt Milch sehr entzündungsfördernd ist. Und ich habe echt viel davon getrunken und bin dann umgestiegen auf pflanzliche Proteinpulver. Hatte da aber immer das Problem, dass es viel zu süß war, super künstlich geschmeckt hat, super sandig war. Und einfach kein gutes Produkt war, da kein rundes Produkt. Und dachte mir dann so, es kann doch nicht sein, dass es so viele schlechte Produkte gibt. In so einem wachsenden Markt und mit so großen Firmen dahinter, das muss man doch irgendwie besser hinbekommen. Und so entstand eigentlich die ursprüngliche Idee hinter den Produkten. Einfach eine cleane Variante mit einem angenehmen Geschmack rauszubringen, was nicht so super künstlich, super süß schmeckt, aber trotzdem halt gute Inhaltsstoffe hat. Und halt ein gutes Marketing macht im besten Fall, weil es gibt viele so Biomarken, die schmecken dann meistens irgendwie so super, auch biomäßig und haben halt ein schlechtes Marketing. Und wollten das beides vereinen. Primär erstmal für uns, um was Cooles zu entwickeln, aber natürlich, ich hatte schon immer mal vor, auch was Eigenes zu starten. Und daher war das dann nicht ganz abwegig, dass wir das dann sozusagen als Startup gründen.
Krass. Ja, es ist ja letztendlich, wenn ich selber das Produkt nutze oder zumindest jemanden habe im Umfeld, für den ich das haben oder nutzen möchte, ist ja natürlich der Antrieb dahinter einfach nochmal ein ganz
Voll.
anderer, als wenn ich jetzt einfach sage, ich mache jetzt halt einen Online-Shop.
Ja, es gibt ja Leute, die suchen nach irgendeinem Produkt, was gerade irgendwie im Trend ist, haben damit nichts am Hut und machen das halt dann. Aber bei uns war das halt eher wirklich aus eigenem Bedarf. Und deswegen war es, glaube ich, auch so cool mit der Story, mit dem, dass wir uns wirklich auch ausgekannt haben in dem Bereich, gewusst haben, worauf es ankommt und da halt einfach unser Bestes gegeben haben, um ein gutes Produkt zu entwickeln.
Richtig, richtig cool. Und das bringt mich auch dann zum nächsten Punkt an der Stelle, weil ihr legt ja sehr viel Wert auf das Pflanzliche letztendlich. Steckt ja am Ende auch bei euch im Namen. Ich glaube, es ist irgendwie eine Schöpfung aus vegan und
Genau, vegan und retain, also erhalten,
retain,
das ist
ja.
so dieser Nachhaltigkeitsaspekt nochmal, den wir eigentlich auch überall ganz gut drin haben.
Richtig. Wie war das an der Stelle für euch, auch da gerade das auch in die Kommunikation und ins Marketing zu bringen? Du hast es ja eben angesprochen, gutes Marketing, weil das ist jetzt nicht, also vielleicht nicht unbedingt der erste Gedanke, an den jemand denkt, der nach einem Proteinpulver sucht. Also mittlerweile vielleicht nochmal deutlich mehr, weil auch so, ja auch im allgemeinen Konsum das ganze Thema Nachhaltigkeit jetzt irgendwie nochmal deutlich präsenter ist, aber vor 4, 5 Jahren. Anfang Corona hatten die Leute andere Sorgen.
Ja, wo ich finde es tatsächlich eher andersrum, von der Wahrnehmung her. Also generell dieser ganze Nachhaltigkeitstrend, also ich finde das super wichtig und ich stehe auch dafür, aber man merkt schon, dass es nicht mehr so wichtig ist wie vor ein paar Jahren noch, finde ich. Also zum einen mal die Ansprache von vielen Unternehmen hat sich stark geändert, kann auch sein, dass das viel Greenwashing war damals.
Auf jeden
Zum
Fall.
anderen merkt man das auch auf Konsumentensicht, vielleicht weil es auch einfach der Wirtschaft gerade schlechter geht, etc. Es gab mal eine Zeit lang so einen wirklich großen Nachhaltigkeitstrend. Mittlerweile ist das aber fast schon wieder ein bisschen abgeflacht. Man merkt auch, oder generell, also wir machen das ja nicht, weil wir jetzt unbedingt noch einen USP mehr brauchen, sondern einfach, weil wir es gut und wichtig finden, dass wir nicht alles in Plastik verpacken. Aber trotzdem merkt man, dass es jetzt kein unglaublich starker USP ist. Also die Leute kaufen ein Produkt nicht, weil es nachhaltiger ist als ein anderes Produkt, sondern primär kaufen Leute das Produkt aus relativ egoistischen Gründen, einfach um halt was Gutes für sich zu haben, was einem schmeckt, was einem an sein Ziel bringt, sei es jetzt Muskelaufbau, Abnehmen, was weiß ich, und halt generell von der Ernährung her, das muss halt einfach gut schmecken, darf keine Unverträglichkeiten triggern, sonstiges, aber der Nachhaltigkeitsfaktor ist gar kein so großer Kaufgrund. Also wenn ich wirklich zwei Produkte habe, die sind ungefähr gleich gut und dann ist das eine nochmal nachhaltiger, dann sage ich, okay, nice, dann nehme ich das. Aber wenn der Preis höher ist oder wenn generell andere Sachen nicht stimmen, dann bringt das auch nicht viel.
Das finde ich spannend. Ja, klar, das Thema Nachhaltigkeit. Also, wie gesagt, zumindest in meiner Wahrnehmung, aber es ist ja auch immer so dieses Thema mit, in welcher Bubble bewegst du dich persönlich oder wo bist du?
Klar.
In meiner Wahrnehmung, zumindest in meinem näheren Umfeld, hast du es jetzt öfter, dass die Leute eher sagen, sie kaufen regional, sie gucken eher so nach dem Thema Nachhaltigkeit. Aber ich weiß, was du meinst. So gerade mitten in der Corona-Zeit hatte gefühlt jedes Unternehmen so groß auf der Fahne, wir sind nachhaltig. Da war das fast schon
Genau,
so ein Buzzword.
genau.
Und da war einiges an Greenwashing dabei, da bin ich mir ganz sicher. Das,
Auf jeden
weil es halt
Fall.
auch gerade einfach mit Corona so ein Thema war und mit Fridays for Future und
Genau. Ich glaube, regional ist auch super wichtig. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal für die Qualität und sonstiges nochmal ausschlaggebender. Ich glaube, weil bloß dieser pure Begriff nachhaltig wird halt so ein bisschen weichgespült jetzt über die letzten Jahre.
ja, das ist, also ich habe jetzt auch schon zwei Kunden gehabt, die halt auch so krass im Bereich Bio waren. Das war halt also im Bereich Naturkosmetik. die halt bewusst nicht auf diesen Begriff nachhaltig gehen wollten, weil es halt einfach schon so dermaßen abgelutscht ist, der Begriff. Und
ich meine, was ist nachhaltig? Nachhaltig ist nichts zu machen, eigentlich im besten Fall, ne?
Ja, gut. Also. Auch wieder wahr. Aber ich will trotzdem nochmal darauf zurückkommen, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass das bei euch viel mehr Impact hat nochmal tatsächlich, gerade um euch auch von den anderen Produkten abzuheben, weil du hast ja, also gerade auch in der Kommunikation ist ja das, also dass das Produkt besser schmeckt oder gesünder ist, ist ja immer die eine Sache, aber das behaupten ja alle letztendlich an der Stelle. Also das sehe ich ja, lese ich ja letztendlich auch bei allen möglichen anderen Supplementherstellern.
Mhm. Safe. Also klar, jeder behauptet natürlich, sein Produkt ist das Beste. Am Ende des Tages hat jeder natürlich auch einen unterschiedlichen Geschmack. Also ein paar Leuten schmeckt es besser, wenn es süßer ist, ein paar Leuten, wenn es weniger süß ist. Das ist auch immer ganz unterschiedlich. Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, wir machen ja auch viel Werbung, viele Ads etc. Und da zieht der Punkt einfach nicht so gut. In der Masse, in der Werbung nach außen. Für die Kundenbindung und für langfristigen Community-Aufbau ist das auf jeden Fall eine coole Sache, weil man sich halt damit verbunden fühlt, eine Mission hat. Für den Neukunden jetzt ein richtiges Kaufargument, einfach aus KPI-Sicht und wirklich aus Marketing-Daten, die wir auswerten, ist das jetzt kein Riesengrund. Also da performen andere Ads auf andere Engels deutlich, deutlich besser.
Krass. Also, ja, wie gesagt, ich hätte es jetzt ganz, ganz anders erwartet, ehrlicherweise, auch ehrlicherweise aus der persönlichen Auswahl, weil ich glaube, meine Frau hat sich genau aus dem Grund für euch entschieden, weil die sagt, das ist vegan, es ist nachhaltig, es ist halt nicht so süß, das auch. Deswegen dachte ich, es ist einfach ein größerer Hebel bei euch. Aber was sind denn an der Stelle so die großen Hebel?
Was bei uns wirklich wichtig ist, ist halt einmal das Thema Verträglichkeit. Weil wir sehr viel generell, weil es einfach sehr viele Leute gibt in der Bevölkerung, die Unverträglichkeiten haben, sei es jetzt wirklich auf Allergene oder sei es einfach nur auf Molke, sei es auf verschiedene Stoffe, Aromen, Süßungsmittel oder sonstiges, die der Magen einfach nicht so gut verträgt bei den Leuten und die dann halt Blähungen bekommen, Bauchprobleme, Blähbauch etc. ne, oder Bauchweh. Das ist ein großer Faktor. Dann natürlich das ganze Thema Clean. Einfach weil wir wirklich sehr cleane Inhaltsstoffe haben, biozertifiziert, kein Bullshit drin haben und halt natürlich am Ende des Tages auch der Geschmack, weil es einfach wirklich sehr wenige hochwertige Produkte gibt, die auch noch einen guten Geschmack haben. Weil meistens schmecken die dann halt wirklich so ein bisschen nach Gras. Das ist so ein bisschen das Ding.
Genau. Ja, es erinnert mich immer so ein bisschen von diese. Ich will jetzt gar kein Bashing betreiben an der Stelle, sondern diese Schokolade von Alnatura oder sowas, so krass, richtig krass bio und nachhaltig ist. Und also mir schmeckt sie nicht. Es ist, ist aber persönliches Thema.
Ja, das ist teilweise leider so. Also viele, die haben halt wirklich, also die halt voll diesen Qualitätsanspruch haben, zumindest von der Rohstoff- und Bio-Ebene und so. Die kriegen es dann leider nicht gut hin, auch einen guten Geschmack hinzubekommen oder hauen dann Zucker rein oder so, was ja gar keinen Sinn macht bei einem Proteinpulver, weil ich will ja nicht mir jeden Tag Fett Zucker reinschütten.
Ja, klar, und das ist halt, am Ende ist das auch das, was irgendwo den Unterschied dann im Marketing macht, dass ich es, ist klar, auf der einen Seite kann ich ja sagen, es sind cleane Zutaten, aber dann will ja jetzt vielleicht auch derjenige, der gerade da einsteigt, wissen, was heißt das am Ende für mich? Also was ist jetzt der Vorteil? Das hast du ja gerade auch ganz schön gezeigt, gerade mit den Verträglichkeiten oder mit den Hautproblemen an deinem Beispiel. Also was bedeutet das am Ende für mich, dass ich halt cleanere Sachen habe? Ich habe halt keine Hautprobleme mehr. Ich vertrage das halt besser. Ich habe halt, was weiß ich, keinen aufgeblähten Bauch und so weiter von der geschmacklichen Ebene jetzt nochmal losgelöst. Nur mal für mich aus Interesse, müsst ihr das irgendwie bei einer übergeordneten Stelle oder bei der Lebensmittelbehörde oder so krass checken lassen nochmal, wenn das so auf diese Bio-Zertifizierung geht oder auf diese
Ja, es gibt
höchste
ja verschiedene
Qualität und so weiter?
Zertifizierungen. Wir haben ja selber keine eigene Produktion. Wir haben verschiedene Lohnproduzenten, die für uns die Produkte herstellen. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Produkt. Nicht jeder kann alles und es gibt Spezialisten für die einzelnen Produkte. Und die sind natürlich zertifiziert mit IFS etc., HACCP, Pipapo, also wirklich mit Lebensmittelsicherheitssachen. Biozertifiziert auch. Wir sind natürlich auch biozertifiziertes Unternehmen. Und das sind wir schon. Aber wir haben jetzt keine, also wir selber haben jetzt keine großen Hygienezertifizierungen, weil wir haben ja mit der Herstellung nichts zu tun. Also wir lassen es produzieren und lassen es in unser Lager schicken. Aber wir mixen das jetzt nicht selber zusammen.
Okay, weil
Und wir
das.
lassen natürlich alle Produkte nochmal im Labor dann testen auf Schwermetalle, Schadstoffe etc. Also das machen wir schon. Wir haben eine relativ strikte Qualitätskontrolle auch schon beim Produkt- und Wareneingang. Also da sind wir natürlich schon dahinter.
Ja, war jetzt nun mal für mich das Interesse, aber auf der einen Seite, das eine ist ja immer, was schreibe ich mir am Ende auf die Fahne hinsichtlich Qualität und dafür stehen wir und Zertifizierung und so weiter und wie wird es ja dann auch gelebt, weil. Ich glaube, gerade für so Unternehmen, die das sehr hochhalten, sind so, wenn so Rückrufaktionen sind, weil halt Schwermetall oder irgendwas da drin ist, ist das wesentlich imageschädigender als jetzt bei Nestle zum Beispiel. Abgesehen
Ja,
davon, dass Nestle viel größer ist.
klar, am Ende des Tages, ich meine, sowas kannst du verhindern, indem du natürlich die Rohstoffe testest. Das ist super vermeidbar. Meistens sind ja so Rückrufaktionen dann, weil irgendwie Metallteile oder so drin gefunden wurden oder irgendwas verunreinigt wurde. Das kannst du als Marke nicht vermeiden. Das ist wirklich ein Fehler von der Produktion, wenn das mal passiert. Also uns ist das noch nie passiert. Ich kenne auch eigentlich keinen anderen, dem das mal passiert ist, aber klar, je mehr Volumen du natürlich hast, desto eher kommt sowas halt mal vor, dass mal irgendwas in der Maschine ist oder so. Und dann rufst du es natürlich zurück, wenn da irgendwie ein Fall bekannt wird oder so. Hatten wir es noch nie, aber ich glaube, diese ganzen Fälle aus dem Rewe, die man da so sieht und so, wenn da mal irgendwas drin ist, das ist dann wirklich vom Produzenten, was halt schiefgelaufen ist. Und jetzt nicht von der Marke irgendwas selber, wo die aktiv dafür was können.
Ja, aber das Ding ist halt wie mit allem. Am Ende fällt es halt auf die Marke zurück, weil
Ja,
halt
das stimmt
die am Ende
natürlich.
drauf, also steht ja am Ende Vitane drauf und nicht Milchproduzent XY.
Naja.
Deswegen, du hast jetzt gesagt, ihr macht oder ihr arbeitet viel mit Ads, gerade auch im Bereich Verträglichkeit, was ja ist jetzt glaube ich aktuell auch wieder, geht wieder so ein bisschen zurück, aber war ja vor so die letzten Jahre gerade im Sportbereich oder im Supplement-Bereich, so dieses ganze Thema Influencer-Marketing und mit Rabattcodes und so weiter. Das kenne ich jetzt von euch auch nicht so krass tatsächlich, dass ich da jetzt bei allen möglichen Fitness-Influencern Rabatte für Vitain kriege. Wie
Kann sein,
arbeitet
dass
ihr
du den
damit?
Leuten nicht folgst. Wir haben aber tatsächlich super
Möglich.
viele Creator. Also wir haben über 200 aktive Creator bei uns im Netzwerk sozusagen, die für uns Content machen. Das heißt jetzt auf Story-Ebene, Reels etc. Also wirklich einen bunten Mix auch aus verschiedenen Zielgruppen. Also wir machen größtenteils, das heißt schon über Influencer. Klar, wir haben auch andere Kanäle wie Meta, Google. Ganzen Own-Kanäle, Newsletter, WhatsApp etc., ne, SEO, aber der größte Teil kommt tatsächlich auch über Creator bei uns an
Okay,
Umsatz.
also ist das bei euch definitiv, weil du hast ja vorhin gesagt, du bist eher der Zahlenmensch bei euch mit den Prozessen und so weiter. Ist das definitiv nachweisbar, dass bei euch das ganze Thema Creator, Influencer deutlich erfolgreicher ist am Ende als andere Marketingkanäle?
Auf jeden Fall. Also vom Return her generell, ich meine, es wird ja auch immer schwieriger, ne, wenn du es dir mal anschaust. Klar, auf allen Kanälen wird es schwieriger, aber es ist teilweise fast unmöglich, wirklich noch einen guten Return zu bekommen. Und am Ende des Tages hast du halt auch wirklich eine andere Außenwahrnehmung, wenn du mit Creators zusammenarbeitest, weil halt nicht nur irgendwie ein Sale oder so gerade oder ein Angebot gerade promoted wird, sondern halt auch wirklich Leute, die Produkte benutzen, die Leute natürlich auch für was stehen, eine Expertenrolle haben oder halt irgendwie coole Leute sind, die dann das Markenbild sozusagen nach außen tragen oder halt formen über eine längere Zeit. Dementsprechend ist das, glaube ich, super wichtig und die größten Supplement-Brands haben ja immer mit Influencern, sind ja immer mit Influencern gewachsen. Ne? Das
Naja, eben.
darf man nicht vergessen und das hat auch einen Grund, warum das so ist. Und deswegen ist das auch super, super wichtig. Ist erstmal schwierig reinzukommen und zu starten, aber je mehr Leute du hast, desto mehr befeuert sich das natürlich dann auch und desto
Es
mehr
ist
Leute
dein
ziehst du natürlich dann auch an über die Zeit.
ist dann irgendwann ein gewisser Selbstläufer, wenn dann die Marke einfach größer wird, wie du schon sagst.
Auf jeden
Aber
Fall.
Aber arbeitet ihr da richtig mit Markenbotschaftern direkt für euch? Oder ist das eher dann so, der Influencer macht halt öfter Werbung für Vitain und hat halt einen festen Rabattcode? Oder geht es da jetzt wirklich in Form von Richtung Corporate Influencer, vielleicht auch eigene Mitarbeiter, die halt sehr, sehr fit sind an der Stelle oder eine große Community haben? Oder halt wirklich Externe, die ihr an euch binden wollt? Oder bindet?
Nee, das sind, also wir haben natürlich auch bei uns im Team ein paar Creator, die Freundin von meinem Mitgründer ist auch eine Creatorin, aber an sich sind das größtenteils externe, ne? Also wir haben jetzt keine extra Leute, die wir uns im Team sozusagen ranzüchten als Creator, das ist vielleicht im B2B nochmal wichtiger, aber bei uns sind das größtenteils Experten aus verschiedensten Bereichen, Sport, Ernährung, die halt verschiedene Channels haben und sei es jetzt auf Insta, auf YouTube, Podcast, TikTok, you name it.
Ja, es ist ja manchmal möglich. Du hast ja gerade, wenn das Team größer wird, hast du ja dann einfach auch verborgene Potenziale im Team. Also
Voll, also Social machen wir auf jeden Fall auch. Aber halt eher für unseren Account. Wir haben jetzt keinen extra Creator im Team, der irgendwie nochmal da aktiv ist.
Na gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Also vielleicht findet sich ja auch ein Creator, der genau deswegen zu euch kommt. Wäre ja am Ende eine spannende Möglichkeit.
Auf jeden Fall. Solange die Marke nicht so abhängig davon ist, gibt es ja Marken, da steht sozusagen der Creator wirklich für die Brand, was ja long-term auch nicht so gut ist, weil wenn er mal irgendwie weggehen sollte oder so, oder dann doch irgendwie sich für was anderes entscheidet, dann zieht das natürlich auch Konsequenzen nach sich.
Ja, es ist immer, ist ja, aber das ist ja am Ende, wenn du so willst, mit jedem Creator so. Es ist immer irgendwo ein Trade, wie weit begibst du dich da in Abhängigkeit und wie weit nicht, und wenn ihr das managen kann, aber ja, ich weiß, worauf du an der Stelle hinaus willst.
Genau.
Ja, ist ja letztendlich für Corporate Influencer und so weiter auch nicht, wenn du das für Personalmarketing an der Stelle gehst oder nicht. Managt ihr sowas alles selber oder macht ihr das über so Influencer-Agenturen oder People-Agenturen?
Nee, das ist alles in-house. Also wir haben ein Team in-house für Akquise, Betreuung etc. Also sind mittlerweile 5 Leute, die sich nur um Creator kümmern.
Krass, das ist doch einiges.
Auf jeden Fall, es ist auch viel. Ne? Du kriegst die ganze Zeit Anfragen, du musst neue Leute ranholen. Es ist nicht einfach.
Und wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt so ein Creator bin, komme ich zu euch und sage, hier, ich feiere euer Produkt und will da mal mitmachen.
Zum Beispiel, also es gibt beide Richtungen. Ne? Entweder kommen die Leute wirklich direkt auf uns zu oder wir gehen halt auf die Leute zu. Je nachdem, ne? Also wir haben natürlich auch einen Outreach, wo wir halt auf Leute zugehen, die anschreiben und aktiv die Kooperation suchen. Es gibt natürlich auch Netzwerke oder generell Agenturen oder die Creator unter Vertrag haben, sogenannte Managements. Das ist so, ne? Also klar, es bewerben sich natürlich auch einige bei uns. Auf die Größeren musst du meistens selber zugehen, weil die echt so viele Anfragen bekommen den ganzen Tag, die haben schon das Luxusproblem, dass sie sich das selber sozusagen dann nur noch zusammenpicken, was sie gerne machen würden.
Ja, am Ende wie überall, je größer du wirst oder je erfolgreicher du wirst, umso eher kannst du dir ja auch aussuchen, mit wem du zusammenarbeiten willst. Ist ja letztendlich bei euch auch nicht anders. Am Anfang vielleicht noch eher auch die kleinen Influencer genommen, mittlerweile je nachdem auch eher in der Situation zu sagen, hier kann ich mir aussuchen oder wie auch immer. Also ist wie überall.
So ist es. Ist aber gut, um Learnings zu sammeln, erstmal klein zu starten. kann ich nur empfehlen.
Ja, ich hab persönlich keine Erfahrung mit Influencer-Marketing, aber ich stelle es mir mitunter, je nach Charakter der Person, abenteuerlich vor. Wie so mit so kleinen Stars
manchmal. Ja, aber klar. Ja. Brauchst auf jeden Fall Verträge, weil sonst gibt es immer Stress am Ende.
Ja, Handschlagmentalität ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Philipp, wir nähern uns so ganz allmählich mit Blick auf die Uhr Richtung Ende unseres Interviews. Eine Frage noch zum Abschluss. Wenn jetzt ein kleineres Unternehmen, ein kleinerer Online-Shop, der sagt, der brennt jetzt für ein Thema, ob es jetzt Nahrungsergänzungsmittel sind oder was anderes, und sagt, er will, oder das Unternehmen will jetzt damit starten, so mit dem Thema, was kann ich, seid ihr Shopify-basiert? Ich sehe das Shopify-Logo im Hintergrund, ja. Sagt jetzt, die wollen jetzt unbedingt damit starten. Was sind so vielleicht auch drei Tipps, gerade für dich aus der E-Commerce-Brille, um die du letztendlich neuen Unternehmen mitgeben würdest an der Stelle?
Also ganz frisch oder sagen wir
kleiner? Ja, so gerade gestartet, kleineres Unternehmen, bauen gerade einen Shop auf. Also jetzt vielleicht nicht komplett bei null, sondern...
Also auf jeden Fall, was ich empfehlen würde, einmal die Channels zu challengen, weil nicht immer das alles, also nicht immer das, was alle machen, richtig ist, ne? Weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die verbrennen super viel Geld, unprofitable Firmen, und ich würde nicht auf Krampf einen Marketing-Channel angehen, nur weil es alle anderen machen, nur weil, also ohne auf die Profitabilität zu schauen. Also das einmal, sucht euch euren eigenen Weg, was macht für euch Sinn, wo seid ihr profitabel, auch wenn das vielleicht ein unbekannterer Channel ist oder Influencer-Marketing oder sonstiges, würde ich auf jeden Fall immer checken. Dann würde ich empfehlen, einmal die ganzen Kennzahlen im Griff zu haben. Also was ich da nur empfehlen kann, ist klar als Tool, finde ich richtig gut. Sowohl für Attribution als auch generell für die Auswertung. Wenn ihr da alles eintragt an Kosten und Kanäle verbindet, dann habt ihr eine super Auswertung, wie viel Profit ihr macht, weil ich glaube, da blicken viele auch nicht durch oder sehen das dann erst zu spät, irgendwie ein paar Monate später auf der BWA. Genau, und ansonsten ja, macht ein geiles Produkt, weil am Ende des Tages ist das das Wichtigste. Also wenn das Produkt nicht geil ist, dann kann das Marketing noch so gut sein. Langfristig, also kurzfristig kann das funktionieren, aber langfristig wird sich das nicht durchsetzen.
Nee. Und umgekehrt auch, wenn du ein geiles Produkt hast und keiner kennt es, nutzt dir das auch nichts. Klar. Also es sind immer zwei Seiten der Medaille. Klar. Philipp, wir haben es geschafft. Wir sind durch oder fast durch. Die letzte Frage oder der letzte Bereich. Wenn jetzt jemand sagt, er will da einsteigen, er will mit Vitain mal ausprobieren oder vielleicht auch der ein oder andere Influencer in der Gruppe ist oder sagt, das ist ein geiles Unternehmen, ich will mich da mal melden. Wie können sie dich oder euch erreichen?
Wir haben, also wenn ihr mal auf unsere Seite geht, generell, sei es jetzt für Jobs oder auch für generell Affiliate-Anfragen, haben wir Unterseiten, wo man ganz einfach kurz hinschreiben kann. Da melden wir uns auch relativ zügig wieder. Also falls ihr auf der Suche seid, wir da was ausgeschrieben haben oder ihr generell auch Creator seid, dann könnt ihr euch jederzeit melden und dann kümmern wir euch zeitnah. Also das ist alles relativ easy zu finden, einfach über einen Footer bei uns. Oder einfach über Instagram schreiben, das geht auch.
Wunderbar. Ich packe alle Links zu allen Social-Media-Kanälen und zur Webseite in die Shownotes. Da kannst du dir dann dort draußen einfach draufklicken und kannst dich da direkt mal umsehen. Ich kann es nur empfehlen. So, jetzt endgültig. Das war's. Vielen Dank für deine Tipps. Vielen Dank für deine Zeit, auch an dich da draußen. Vielen Dank dafür, dass du heute dabei warst, dass du deine Zeit uns geschenkt hast letztendlich. Und wenn du vielleicht jemanden kennst, der sich gerade mit dem Thema E-Commerce beschäftigt und das unbedingt mal hören sollte, dann leite ihm doch die Episode gerne weiter. Ich verabschiede mich damit. Macht's gut. Ich bin raus. Philipp, dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
Das habe ich ja schon gesagt. Nee, habe mich auch gefreut. Schon mal, wenn ihr das vor Weihnachten hört, frohe Weihnachten. Ansonsten, hoffe ich, hattet ihr eine schöne Zeit und ja, danke für die Einladung und dann bis zur nächsten Folge.